Auch heute Abend ganz herzlich willkommen hier nah unter uns und auch die, die ihr zuhört außen, ob es nun Citykirche Michelstadt ist, Werkstattkirche, Oase oder in Hauskirchen, Gebetsgruppen, wo immer ihr gerade jetzt dabei seid, alle hier und draußen noch ganz, ganz herzlich willkommen. Gott ist so gut. Und er ist mit uns, er ist auf unserer Seite. Schön, dass ihr euch auch aufgemacht habt, hier zu sein. Und noch als Hinweis, wenn du an einem der Live-Gottesdienste teilnehmen möchtest, dann melde dich bitte bei uns, schick eine E-Mail an kontakt@gottistda.de oder mit dem jeweiligen Verantwortlichen für die Platzeinteilung. In Darmstadt ist es ja Serena, in Michelstadt die Anita. Meldet euch, schreibt eine E-Mail. Und es ist manchmal, kommt jemand was dazwischen, ich sage immer rechtzeitig abmelden, dann können wir noch jemand anders den Platz geben. So, wenn ihr euch nicht abmeldet und nicht kommt, dann so rufen wir am Sonntag, manchmal wird noch jemand angerufen, du, ist doch noch ein Platz frei, weil das ist eine Warteliste, da sind Leute, die sagen, ich würde gerne kommen. Und dann ist das gut, wenn du rechtzeitig Bescheid gibst. Ja, Gott hat sich ja uns geoffenbart und gezeigt auf so vielfältige Weise. Sagt schon der Apostel, zuletzt hat er sich geoffenbart in seinem Sohn Jesus. Aber wenn wir in die Bibel reinschauen, dann stellen wir fest, dass Gott selber sich vorstellt, zum Beispiel als der Barmherzige, als der Ewige, als der Allmächtige oder als der Vater. Oder er sagt, ich bin der Arzt oder ich bin der gute Hirte. Und so weiter. Man könnte endlos, ich bin der Versorger, endlos könnten wir so weitergehen. Aber ein Aspekt, ich glaube, dass der ziemlich unter den Tisch gefallen ist und was Gott von sich sagt, wer er noch ist. Gott stellt sich Israel vor mit einem Namen, ich weiß gar nicht, ob der so gepredigt wird, auf jeden Fall kam das so die letzten zwei Wochen so in mein Herzen. Ich habe gedacht, ach, das schaue ich mir doch mal näher in der Bibel an und teile das mit euch. Und dann habe ich noch eine wunderbare Geschichte in einem Newsletter geschickt bekommen, habe ich gesagt, yes, das ist es. Das teile ich mit euch hier und auch mit euch, die ihr online zuhört. Und zwar, Gott sagt ganz klar und er stellt sich Israel so vor. Ich habe zwar jetzt eine Bibelstelle aus 5. Mose 4, aber es geht schon in 2. Mose los. Und immer wieder nennt Gott sich als derjenige, der ein verzehrendes Feuer ist. Also er sagt in 5. Mose 4, 24 zum Beispiel, und so stellt er sich dem Volk Israel vor, denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Mein Thema heute Abend besteht aus zwei Worten, schützendes Feuer. Schützendes Feuer. So, und Gott stellt sich vor als der, der ein verzehrendes Feuer ist. Das ist nicht nur eine Geschichte des Alten Testamentes. Im Neuen Testament stellt Gott sich in der Gemeinde ebenfalls wieder so vor. Und zwar lesen wir in Hebräer 12, 29, denn auch unser Gott, so sagt es der Schreiber des Hebräerbriefes, für mich ist es der Apostel Paulus, auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Also, Altes Testament, Gott sagt, ich bin ein verzehrendes Feuer. Und Neuen Testament, ich bin ein verzehrendes Feuer. Und er offenbart sich so auch und Jesus erscheint so, Gott der Vater ist Gott, Jesus ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Und Jesus erscheint dem Johannes auf der Insel Patmos und Offenbarung 1, Vers 14 und 15, da sieht der Johannes, wie Jesus ihm erscheint und Jesus ihm ja dann die Offenbarung gibt über die Endzeit. Und dann sagt Johannes, als ich ihn sah, seine Augen wie eine Feuerflamme. Offenbarung 1,14. Seine Augen wie eine Feuerflamme. In Offenbarung 19, Vers 12 gibt es nochmal wieder eine besondere Begegnung und Schau in die jenseitige Welt. Und dann sieht er wieder Jesus und dann sieht er wieder in seine Augen. Und er sagt diesmal nicht nur, seine Augen sind wie eine Feuerflamme, diesmal sagt er, seine Augen sind eine Feuerflamme. Aus seinen Augen Feuer kommt daraus. Feuer. kennen wir manchmal vielleicht aus früheren Jahrzehnten, charismatische Veranstaltungen, wo die Redner um die Wette gerufen haben, Feuer. Ne? Und außer Lautstärke kam manches Mal oft auch nicht viel rüber, aber manches Mal doch auch viel. So, das ist ja, wir ahmen nicht nach. In Offenbarung 1,15 sagt dann Johannes weiter, seine Füße, als er ihn da sah mit diesen feurigen Augen, er sagt, seine Füße sind gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, als wären sie in einem Feuerofen stehen würden. Also Gott grundsätzlich, es gibt mehrere Verse, geht in eure Bibel, schaut euch die Parallelstellen an, wo das immer wieder gesagt ist, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Jetzt wollen wir mal uns anschauen, wie das aussieht oder wann Gott zum Beispiel sich als der ein Feuer ist. Gott sagt, ich bin nicht nur Arzt, ich bin Feuer. Ich bin sogar ein verzehrendes Feuer. Wollen wir anschauen, was die Bibel so uns zeigt. Wir lesen in 2. Mose 3 und das sind Bibelstellen, die sind uns ja sicherlich alle sehr bekannt. Wir haben sie vielleicht nur niemals gesehen von dem Aspekt des Feuers. In 2. Mose 3 offenbart sich Gott dem Mose im Feuer. In Kapitel 3, 2. Mose 3, Vers 2 bis 6, aber ich lese auch noch 7 und 8 dazu. Vers 2, da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Also der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme. Also Mose sah nicht Gott, Mose sah nur Feuer. Er sah Feuer. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt, verbrannte nicht. Er sagt, das ist so ein Phänomen. Da ist Feuer und es verbrennt nichts. Dann heißt es, und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten, wörtlich, ich will doch mal von meinem Weg abbiegen, heißt es. Ich muss doch mal dahin gehen, wo ich dieses Phänomen sehe. Ich will doch mal vom Weg abbiegen und dieses große Gesicht oder diese Erscheinung, diese Vision sehen. Das muss ich mal unter die Lupe nehmen. Was geht da ab? Es brennt und verbrennt nicht. Denn das ist ja nicht normal. Ich meine, das wäre vielleicht für manchen, der gerne grillt, schön, sagt man an die Grillkohle. Sie glüht und brennt, aber sie verbrennt nicht. Und ich kann sie für nächstes Mal wieder benutzen. Nein, sie verbrennt. Und dann heißt es, er geht also dorthin. Vers 4. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, also dass Mose herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Und Mose sagt, hier bin ich. Interessant ist, da steht in Vers 2, der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme. In Vers 4 auf einmal heißt es, Gott ruft aus dem Busch. Manche Leute haben gesagt, war es jetzt ein Engel oder war es Gott? Natürlich war es Gott. Im Alten Testament wird Jesus immer wieder als der Engel des Herrn bezeichnet. Bei Gideon sehen wir ihn zum Beispiel, da erschien der Engel des Herrn. Immer wenn wir in der Bibel lesen, natürlich musst du dann schon ein bisschen auch im Grundtext reinschauen können, also wenn der Engel des Herrn im Hebräischen mit Artikel steht, der Engel des Herrn, dann ist es Jesus. Dann ist es Jesus. Und der Engel des Herrn erschien also, das heißt, Jesus erschien dem Mose dort im Feuerbusch. Und jetzt kommt Mose, will das begutachten, schauen, was geht da ab. Vers 4, und als der Herr das sah und dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Auch schon interessant. Überleg mal, aus dem brennenden Busch ruft jemand, Herbert, Herbert, oder er ruft deinen Namen. Also, dann denkst du, was ist denn jetzt? Habe ich eine Paranoia? Brauche ich Medizin? Jetzt spricht der Busch mit mir. Also wie auch immer. Und Mose, und er sprach, tritt nicht näher heran, sagte Gott zu Mose, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, der Ort, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Warum? Weil Gott da jetzt war. Dann sprach er, Gott, zu Mose, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen, denn es hieß ja, wer Gott sieht, wird sterben. Also du musst sehen, es ist so enorm, was da geschieht. Es ist immer noch keine Person zu sehen. Gott offenbart sich als Feuer. Einfach als Feuerflamme, die dort in diesem Busch ist. Und er sagt, ich bin der Gott deines Vaters Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Mose verhüllt sein Angesicht. Mose weiß tatsächlich, da ist jetzt Gott, der da mit mir redet. Und dann heißt es in Vers 7, dass Gott sagt, der Herr sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinaufzuführen. Interessant, wenn Gott, sage ich mal, kriegsmäßig auftritt, wenn Gott befreiungsmäßig auftritt, dann tritt er sehr stark auf als das verzehrende Feuer. Oder wenn er Gottlosigkeit, Ungerechtigkeit angeht, dann tritt er auf als verzehrendes Feuer. Im Neuen Testament wird gesagt, hey, pass auf, im Alten Testament, Gott hat die nicht ungestraft gelassen, sie sind in Kontakt mit diesem Feuer gekommen, pass auf, wenn du meinst, du kannst gottlos leben, wie du willst, pass auf, dass du nicht mit dem verzehrenden Feuer in Berührung kommst. Eigentlich hat Gott gedacht, zu schützen, um zu befreien. Und er sagte, das Volk, Mose, dein Volk ist in Ägypten. Und dieses Volk, ich bin jetzt herabgekommen, um es zu befreien. Als Bibelleser kennen wir die Geschichte oder auch als Bibelhörer, gibt ja ein Hörbuch und alles Mögliche. Oder du lässt dir immer die Bibel zu Hause vorlesen, wie auch immer du das gerade gehandhabt hast. Du weißt dann, dass dieser Mose erstmal widersprach und gar nicht hingehen will, wirklich mit Gott eine Diskussion loslegt dann. Dann schließlich, er kommt nach Ägypten, Pharao will Israel nicht ziehen lassen, die Plagen kommen. Schließlich zieht Israel aus Ägypten raus, nach mancher Mühe, nach mancher Anstrengung. Und dann führt Gott mit Mose sein Volk aus Ägypten raus. Und dann schauen wir, wie Gott zu sehen ist. Also da ist jetzt nicht Gott, der mit dem Stab, Hirtenstab durch die Gegend. Ich bin euer guter Hirte, ich führe euch durch die Wüste. Nein, Gott geht mit Feuer ihnen voran. In einer Feuersäule. Lesen wir in 2. Mose 13, Vers 21. Als sie also aus Ägypten auszogen, der Herr aber zog, 2. Mose 13, 21 und 22 lese ich, der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern könnten, wenn es halt notwendig wäre. Also, wir sehen hier, Gott geht mit ihnen aus Ägypten, er geht ihnen voran, also er geht nicht hin und sagt, geht aus Ägypten und ich folge euch. Nein, Gott geht immer voran, wir werden es auch nachher noch sehen, Gott ist immer der Vorangehende. Jesus ist auch immer der Vorangehende. Jesus hat nie zu seinen Jüngern gesagt, geh mal, geh mal. Er sagt, nein, komm, folge mir nach. Lauf da, wo ich laufe. Geh dahin, wo ich hingehe. Das ist der richtige Weg für dich. Aber tagsüber in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen. Das ist ja schon mega. Überleg doch mal, eine riesen, mega hohe Wolkensäule, die vor ihnen hergeht. Und für alle sichtbar, da sind etwa 3 Millionen Israelis, die aus Ägypten rausgeführt werden. Manche gehen sogar bis zu 4 Millionen aus. Ich bleibe bei 3 Millionen, aber dann habe ich eigentlich schon wirklich untertrieben. Und diese Leute, sie sehen alle diese Feuersäule. Sie sehen, ich muss dieser Feuersäule folgen. Dieser Gott, diese Feuersäule und diese Wolkensäule, sie symbolisiert die Gegenwart Gottes. Gott macht es damit, ich bin mit euch auf der Reise, ich bin mit euch auf dem Weg. Und das ist, was Gott uns durch seine Gegenwart bekunden will, ich bin mit dir auf dem Weg. Manchmal fühlen wir uns so, dass wir alleine sind, dass wir denken, Gott ist gar nicht mit auf dem Weg. Hat er mich vergessen? Sieht er mein Elend nicht? Doch, so wie er bei dem Volk Israel das Elend gesehen hat, so sieht er auch dein Elend. Aber interessant ist, das Volk Israel, heißt es, sie schrien, das Geschrei meines Volkes ist zu mir gekommen. Und Jakobus sagt, weil ihr nicht zu Gott ruft, weil ihr nicht zu Gott schreit, weil ihr nicht begehrt, dass eure Situation verändert. Wir begehren oft Situationen, dass sie sich verändert. Wir erzählen allen möglichen unser Leid und wir klagen unser Leid, unsere Probleme, unsere Schwierigkeiten, aber wir sprechen nicht mit Gott darüber. Und die Menschen, denen du es erzählst, hallo, sorry, so lieb sie sind, können dir nicht helfen, hallo? Du musst zu Gott schreien. Du musst Gott suchen. Du musst ihn anrufen. Und das ist, was Jakobus sagt. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das Wort habe ich euch ja neulich erklärt. Das heißt, weil ihr es nicht begehrt. Ihr wollt nicht wirklich Heilung. Wir, auch wenn Menschen krank sind. Ich habe mich mit Marita heute unterhalten. Will man wirklich gesund werden? Also wir gehen einfach manchmal her und sagen, ja, sollen wir mal jemand die Hand auflegen, mich mit Öl salben, ich will geheilt werden. Und dann, ja, nichts passiert, schauen wir mal, ob was passiert. Das zeigt, dass man seine Heilung gar nicht begehrt. Wenn wir unsere Heilung begehren, dann gehen wir vor Gott und sagen, Gott, ich möchte heil werden. Ich möchte das, was Jesus für mich erworben hat am Kreuz von Golgatha, Heilung auch für meine Krankheiten. Ich möchte, dass das sichtbar, aktiv, sichtbar wird in meinem Leben. Aber das müssen wir wollen, das müssen wir begehren. Ihr habt nicht, wenn ihr das nicht bittet. So, weil Gott ist der Allmächtige. Du kannst dich zu Tode glaubensmäßig bekennen. Du kannst von morgens bis abends 24 Stunden bekennen, der Herr ist mein Arzt, der Herr ist mein Arzt, der Herr ist mein Arzt. Und wenn du dann deinen Glauben auf die Proklamation legst und nicht auf die Kraft des Herrn, dann tust du ein totes Werk. Weil es ist der Herr, der diese Dinge tut. Der Herr heilte alle ihre Krankheiten. Jakobus, ja, Leute werden krank, auch in der Gemeinde. Deshalb sagt Jakobus, wenn jemand unter euch krank ist, dann rufe er zu sich die Ältesten, dass sie ihn mit Öl salben. Und dann, wenn er Sünden begangen hat, soll er bekennen. Manche Leute wollen heil werden, aber sie wollen ihre Sünden nicht bekennen. Und da, weil sie in der Sünde festhalten, was sie krank macht, empfangen sie keine Heilung. Und er sagt, dann sollen wir das Gebet des Glaubens sprechen, mit Ölsamen das Gebet des Glaubens sprechen. Und der Herr wird den Kranken heilen, nicht das Öl, nicht die Ältesten, der Herr wird den Kranken wieder aufrichten. Es ist immer der Herr. Hallo? So, und so ist es auch in Befreiung und all diesen Dingen. Also, 2. Mose 13, er ging ihnen voran in der Wolkensäule, um sie zu führen. Gott möchte uns mit seiner Gegenwart, wir werden auch sehen, wie seine Gegenwart ja in unser Leben gekommen ist. Und er möchte uns führen, sowohl am Tag und auch in der Nacht, wenn es dunkel ist, in den Nachtstunden unseres Lebens, in dem wir keinen Durchblick mehr haben, wo alles um uns verborgen, finster zu sein scheint. Gott sagt, ich würde so gerne deine Feuersäule sein. Ich würde so gerne dir den Weg leuchten. Ich würde dir gerne zeigen, wo du mir nachfolgen kannst. Denn ich gehe aus dem Chaos, in dem du dich befindest. Wenn du mit mir gehst, ich gehe aus dem Chaos raus und laufe mir nur hinterher, dann bist du auch draußen. Das ist Gottes Art, Gottes Weg. Vers 22, weder wicht, in 2. Mose 13 noch, weder wicht die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Also ständig war diese Gegenwart Gottes da. Ständig, immer diese Gegenwart Gottes. Obwohl diese Gegenwart Gottes da war, ist es erschreckend, wenn wir es sehen und wir ziehen dann, können sicherlich parallel ziehen zu unserem Leben. Obwohl 24 Stunden Gott für alle Augen sichtbar im Lager ist und sie führt und sie versorgt über 3 Millionen mit Wasser, mit Manna, mit Wachteln und was sie immer brauchen. Ihre Kleider verschlissen die ganzen 40 Jahre nicht. Ihre Schuhe gingen nicht kaputt. Oh Mann, da würden sie alle pleite gehen heute, wenn das so wäre. Aber weißt du, all das, sie haben die Riesenversorgung. Jeden Tag waren sie das ganze Volk in der Gegenwart Gottes. Und wenn du dann liest, und das ist ja, was der Stephanus anprangert in der Apostelgeschichte, er sagt, eure Väter haben Gott nicht gehorcht. Eure Väter, auch durch die Wüste die ganzen 40 Jahre, schleppten sie mit sich die Standarte der Astarte, einer Göttin, einer Muttergöttin. Und die ganze Zeit, Gott war im Lager, sichtbar, mit Zeichen und Wunder, aber dieses Volk war so daran gewöhnt, in Ägypten mit Götzen zu leben, dass sie diese Standarte der Astarte auch mitnahmen und andere. Oder sie nahmen, auch heißt es, und sie nahmen den Altar des Moloch mit. 40 Jahre haben sie diesen Altar des Moloch durch die Wüste getragen. Moloch ist ein Dämon, der Kinderopfer verlangt. Und in diesem Dämon, der konnte nur beschwichtigt werden oder wurde beschwichtigt, wenn Eltern dort ihr kleines Kind ihm opferten und dann wurde es bei lebendigem Leib verbrannt. Das ist Moloch. Heute holt er sich die Babys und Kinder über die Abtreibung. Das ist so, frisst Moloch Kinder. Das ist ein Dämon, der frisst Kinder. Er liebt es, Kinder zu töten und fertig zu machen. So, und das schleppten sie, obwohl Gottes Gegenwart da ist, sichtbar da ist, erlebbar da ist, in allen Bereichen, schleppen sie ihre Götzen mit. Und ist das nicht manchmal bei uns auch so? Wir kommen da und sagen, also wenn die Gegenwart Gottes in unseren Gottesdiensten sehr stark wäre, dann würden alle alles wegwerfen, was nicht zu Gott gehört. Glaub mir, sie würden es nicht tun. Sie würden es nicht tun. Wer jetzt am Bösen festhält, wird auch in solchen Situationen wahrscheinlich weiter am Bösen festhalten. Deshalb sagt die Bibel, tu Buße, kehre um, damit Zeiten der Erfrischung kommen vom Angesicht des Herrn. Also diese Wolkensäule, sie wich nicht, weder bei Tag noch bei Nacht die Feuersäule. Ständig die Gegenwart Gottes. Und dann lesen wir in der Bibel das von dem Zelt des Zeugnisses, das die Stiftshütte. Ich lese mal eine kurze Zusammenfassung euch vor, die ich hier habe. Das Zelt des Zeugnisses ist die Stiftshütte, die Mose auf Gottes Befehl hin nach dem Auszug aus Ägypten gebaut hatte. Der wichtigste Gegenstand in der Stiftshütte war die Bundeslade, die die zwei Gesetzestafeln mit den 10 Geboten enthielt. Sie wurde die Lade des Bundes, des Zeugnisses genannt oder die Lade des Bundes oder später einfach Bundeslade. Da man die Gebote oft als Zeugnisse bezeichnete, wurde sie als Lade des Zeugnisses genannt. Das Gesetz in dieser Lade bezeugte, Gott ist gegenwärtig. Er, der das Gesetz seinem Volk gegeben hat zu einem guten, gesunden, erfolgreichen Leben, er sagte, ich bin hier mit meinem Gesetz in eurer Mitte, das euch zum Leben dient. Wir hatten letzte Woche auch mal einen Vers in einem anderen Bezug darauf gelesen. So, und in 4. Mose 9, da lesen wir dann Vers 15 bis 17, und an dem Tag, als die Wohnung auf, also dieses Zelt wurde auch die Wohnung genannt, diese Zelt der Begegnung, an dem Tag, als die Wohnung aufgestellt wurde, bedeckte die Wolke die Wohnung des Zeltes des Zeugnisses. Und am Abend war sie über der Wohnung wie das Aussehen eines Feuers bis zum Morgen. Kannst du mal das Bild ranschmeißen? Vielleicht kann man das ja später auch einmal. So, du musst dir vorstellen, da lagert dieses riesige Heer, aber ich kann ja auch in diese Richtung schauen, da lagert dieses riesige Heer der Israeliten, über 3 Millionen. In der Mitte ist das Zelt. Und unter diesem Zelt, da wo diese Feuerflamme hochgeht, da unten drunter ist die Lade des Bundes. Da waren die zehn Gebote drin. Und Gott, als diese aufgestellt wurde, dann kommt Gott, der sie leitete und führte, nachts oder wenn sie nicht reisten, wenn sie nicht unterwegs waren, dann kam er über dieses Zelt, über dieser Bundeslade, die sich drunter befand, und dann stand er den ganzen Tag, stand Gott da als Wolkensäule. Du musst dir vorstellen, von morgens bis abends steht er da als Wolkensäule. Alle können sehen, Gott ist gegenwärtig. Gott ist anwesend. Und dann wird es dunkel. Dann heißt es, um sie zu leuchten. Diese Wolke bekam dann das Aussehen wie eines Feuers bis zum Morgen. Und diese Wolke erleuchtete das ganze Lager. Ich meine, billiger kannst du nicht Strom kriegen. Aber gut, das nur nebenbei. Aber überleg mal, die Gegenwart Gottes. So, die ganze Nacht. Ich meine, überleg doch mal, wie phänomenal 40 Jahre begleitet dich eine Wolken- und eine Feuersäule. Und weißt du, vielleicht haben sich die Israeliten dran gewöhnt. Ja, ist halt Gott. Und ist das nicht manchmal in unserem Leben so? Ja, habe ich alles schon mal erlebt. Habe ich alles schon mal gesehen. Ja, boah. Oh, letzten Sonntag, Gottes Gegenwart war so stark. Gott hat die Leute wirklich abgehoben, mitgenommen. Ja, habe ich alles auch schon mal erlebt. Okay? Da kommt so eine Gleichgültigkeit in unser Leben, wenn wir nicht aufpassen. Und also ein Abwerten der Dinge. Aber überleg dir mal, dieses Gewaltige, was da geschieht. Und nochmal, an dem Tag, als die Wohnung aufgestellt wurde, 4. Mose 19, 15, bedeckte die Wolke die Wohnung des Zeltes des Zeugnisses. Am Abend war sie über der Wohnung wie das Aussehen eines Feuers bis zum Morgen. Vers 16, so war es ständig, dauerhaft. Die Wolke bedeckte sie und des Nachts war es wie das Aussehen eines Feuers. Und so oft die Wolke sich von dem Zelt erhob, brachen danach die Söhne Israel auf und an dem Ort, wo die Wolke sich niederließ, dort lagerten die Söhne Israel. Also Gott gab ihnen immer wieder Ruhezeiten, manchmal waren es Tage, auch sicherlich Wochen. Und dann sagt Gott, jetzt marschieren wir weiter, jetzt wandern wir weiter. Und dann erhob sich diese Wolke morgens, als es Tag wurde, wurde diese Feuersäule zur Wolke, zu einer Wolkensäule, dann hob sie sich und dann ging sie an den Anfang des Tross. Und Gott sagt, folgt mir alle nach. Und das heißt, alle erhoben sich und folgten an dieser Wolke. Und wenn dann die Wolke stoppte, dann stoppten sie auch alle und sie ging wieder über dieses Zelt der Begegnung, über diese Wohnung. Du musst dir mal vorstellen, 40 Jahre begleitet von der Wolke und von dem Feuer. Von dem Feuer. Gott sagt, ich bin ein verzehrendes Feuer. Und so oft die Wolke, Vers 17, sich vom Zelt erhob, brachen die Söhne Israel auf. An dem Ort, wo sich die Wolke niederließ oder zur Ruhe kam, dort lagerten die Söhne Israel auch. Wir lesen noch in 2. Mose 40, 38, denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war ein Feuer in der Wolke vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange sie auf der Wanderung waren, wörtlich bei allen ihren Aufbrüchen. Also die ganze Zeit, er sagt, die Wolke war bei Tag auf der Wohnung, also wenn sie lagerten. Bei Nacht war ein Feuer in der Wolke vor den Augen des ganzen Hauses Israel. Du siehst, du kannst die Gegenwart Gottes sehen, es war zum Anfassen da und doch änderte das nicht an dem Verhalten der Leute. Wir sehen das ja bis dahin, dass sie ein goldenes Kalb machen, alles Mögliche. Da sehen wir, wie der Mensch ist. Und deshalb ist es wichtig für uns, dass wir in uns eine Entscheidung treffen zu einer tiefgreifenden Veränderung, wie Apostelgeschichte es sagt, damit Zeiten der Erquickung kommen von dem Angesicht des Herrn. Wenn du jetzt in der nächsten Woche oder in der nächsten Zeit Bibelstudien machst, dann schau dir doch mal an, wie Gott überall im Feuer erscheint. Also da gibt es schon ganz schön feurige Bibelverse. Also schau sie dir mal an. Schau mal, was geschah in diesem Zeitpunkt. Was hat Gott da gemacht? Und jetzt wollen wir mal ins Neue Testament rübergehen. Pfingsten. Auch Pfingsten, wir haben gelesen, Hebräer 12, 24, auch unser Gott im Neuen Testament ist ein verzehrendes Feuer. Als Gott Pfingsten kommt, dann kommt er im Feuer. Er kommt nicht als Hirte, er kommt nicht als Arzt, er kommt nicht als Versorger, er kommt mit Feuer. Gott kommt Pfingsten mit Feuer. Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Als der Tag des Pfingstens erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich, wörtlich heißt es, es setzte sich das Feuer, setzte sich auf einen jeden Einzelnen von ihnen. Und sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Feuer, wenn Feuerzungen kam, wenn Feuer kam, dann bedeutete es die Gegenwart Gottes. Und Gott macht an Pfingsten etwas ganz klar und deutlich. Er sagt, die Zeit, wo ich bisher in Gebäuden gewohnt habe oder in Zelten mich aufgehalten habe bei meinem Volk, diese Zeit mit Tempel und Zelten und Häusern ist endgültig vorbei. Und da sagt der Apostel, der Höchste wohnt nicht in Häusern und Tempeln, die mit Händen gemacht sind, sondern wisst ihr nicht, dass ihr, euer Körper, ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Gott zog auch in seinem Tempel ein, mit seiner Gegenwart. Die Priester konnten bei der Einweihung des Tempels von Salomo nicht stehen und ihren Dienst tun. Sie fielen alle um vor der Gegenwart und der Kraft Gottes. Und weißt du, und jetzt kommt Pfingsten. Und Gott kommt nicht einfach nur mit einem guten Gefühl. Gott kommt mit Feuer. Gott sagt, ich will auf jeden, der es möchte. Und da waren 120 versammelt, die dort gebetet haben. Und die sagten, wir wollen eine Begegnung mit Gott. Und wie Jesus gesagt hat, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Sie warteten dort bis zu dem 50., dem Pfingsttag. Und an diesem 50., da öffnete Gott den Himmel und dann kam Gott in Feuer auf die versammelte Mannschaft. Gott erschien ihnen noch einmal, da nicht als Hirte, nicht als Arzt, er erschien als der, der ein verzehrendes Feuer ist. Aber er symbolisierte und machte dabei klar, diese Feuerzungen, dieses Feuer, das ich jetzt auf euch lege, ist das Feuer meiner Gegenwart. Wenn Gott mit Feuer kommt, bedeutet es immer, es ist seine Gegenwart. Und wenn wir mit dem Herrn leben, sollte Feuer für uns nichts Erschreckendes sein, sollte für uns nichts Angstmachendes sein. Es ist etwas für uns, wir werden es noch gleich sehen, ist es etwas Wunderbares, Schützendes. Aber wenn wir gottlos sein wollen, dann sollten wir das Feuer auch fürchten. So, und es erschienen Feuer, Zungen von Feuer, und sie setzten sich auf einen jeden von ihnen. Sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist und redeten in neuen Sprachen. Ich möchte noch etwas hier dazu ergänzen oder erläutern. Hier bei Pfingsten geht es nicht vorrangig um das Reden in anderen Sprachen. Ich wiederhole mich. An Pfingsten geht es nicht vorrangig um das Reden in neuen Sprachen. Es geht darum, dass Gott sich mit seiner Gegenwart auf Menschen lagert. Gott sagt, ich bin Feuer. Ich bin ein verzehrendes Feuer. Und ich will mit meinem Feuer auf euch ruhen. Und als Pfingsten geschah, bis dahin hatten sie Angst. Bis dahin haben sie sich versteckt. Bis dahin geschah nichts. Sie hatten die Türen verschlossen. Und sogar nach Pfingsten haben sie nach der Auferstehung Jesu haben sie die Türen verschlossen. Aber als Pfingsten kam und der Heilige Geist auf sie kam, als Feuer auf sie kam, und der Heilige Geist kam als Feuer auf diese Mannschaft herab, da haben sie ihre Türen geöffnet. Da wurden die Türen nicht mehr verschlossen. Da gingen sie raus in die Stadt. Da gingen sie und bezeugten, was sie erlebt haben. Die Leute haben gesagt, ihr seid bekloppt und ihr seid betrunken. Und man hat sich lächerlich über sie gemacht. Aber an diesem Tag, Petrus fängt an zu predigen, ohne Furcht, ohne Scheu. Und 3000 Leute bekehren sich. Nur Männer heißt es. Frauen und Kinder oder Jugendliche auch noch dazu. Also, bei Pfingsten geht es nicht vorrangig um das Reden in Sprachen. Es geht darum, dass Gott sich mit seiner Gegenwart, nämlich als der Gott, der Feuer ist, auf Menschen lagert. Und ich glaube, das müssen wir mal wieder anschauen. Auch wenn wir mit Menschen beten, dass sie erfüllt werden sollen mit dem Heiligen Geist. Wir haben das manches Mal nur begrenzt darauf oder wir haben sehr den Fokus gelegt, bete mit mir, dass ich im Heiligen Geist getauft werde, damit ich auch in Sprachen rede. Aber Pfingsten, Geistestaufe bedeutet Feuertaufe. Gott sagt, ich will mit meinem Feuer in dein Leben kommen. Ich will mit meinem Feuer auf dir ruhen. Das Reden in anderen Sprachen ist allerdings jedes Mal ein sichtbares Merkmal der Gegenwart Gottes als Zusatzgeschenk dazu. Aber bei der Geistestaufe kommt die Gegenwart Gottes in einem Maß auf unser Leben, wie wir es vorher nicht erlebt haben. Und das geschah an Pfingsten. Auf jeden kam Feuer, auf jeden kam Gott. Auf jeden kam die Gegenwart Gottes, verteilte Zungen, Zungen aus Feuer. Gott multiplizierte sich. Er war nicht auf einmal nur ein Priester oder Hohenpriester mit seinem Geist am Wirken, sondern jetzt an allen, die an ihm glauben, kam er mit Feuer auf sie. Und er sagte, ich will mit meinem Geist, ich will dauerhaft auf euch ruhen. Und das Feuer, das ich bin, dieses Feuer gebe ich euch, dieses Feuer, das ihr es hinaustragt, Feuer ist die Gegenwart Gottes. Es ist die Gegenwart Gottes. Feuer war für Israel schützend, für die Feinde vernichtend. In 5. Mose 9, 1 bis 3 lesen wir Folgendes. Höre Israel, du gehst heute über den Jordan, nach 40 Jahren Wüstenwanderung. Du gehst heute über den Jordan. Damals haben sie zurückgeschreckt, weil die sagten, die Feinde sind so mächtig. Erinnert ihr euch beim Bibellesen? Da haben sie, und dann begann die 40 Jahre Wüstenwanderung, weil sie sagten, wir können die nicht einnehmen. Und jetzt, 40 Jahre später, meinst du etwa, die sind fast ausgestorben, die Feinde? Nein, sie sind mächtiger geworden, zahlreicher geworden, die haben sich vermehrt. In diesen Breitengraden kriegst du auch sehr viele Kinder. Also da hat eine Vermehrung stattgefunden. Das heißt, die Kraft und Macht des Feindes war größer. Und so steht es auch hier geschrieben. Höre Israel, 5. Mose 9, 1 bis 3. Du gehst heute über den Jordan, um hineinzuziehen. Das Land von Nationen, nicht von einem Volk, da leben mehrere starke Nationen, mehrere starke Völker leben auf diesem Gebiet, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. In das Land von Nationen, um es in Besitz zu nehmen. Die sind größer und stärker als du. Städte groß bis an den Himmel befestigt. Das heißt, die haben sogar Hochhäuser, mehretagige Häuser gebaut. So, also Gott sagt, da geht ihr jetzt nach 40 Jahren rein. Vor 40 Jahren, eure Eltern wollten nicht rein. Eure Eltern haben gesagt, geht nicht, funktioniert nicht. Und dann hat Gott gesagt, ich gehe mit euch, ich gehe voran und ihr müsst mir nur folgen. Mose sagt, ich gehe hinter Gott, kommt alle mit. Und sie sagt, nee Mose, ihr wollt uns ja nur umbringen, du und Gott, ihr seid schon komische Typen, ihr wollt uns umbringen, da gehen wir im Leben nicht rein. Und dann begann die 40 Jahre Wüstenwanderung. Siehst du? So, und dann heißt es, die haben große Städte, Gott sagt es ihnen, höre Israel in seinem Wort hier, sie haben Städte groß bis an den Himmel und sie sind befestigt. Ein großes, hochgewachsenes Volk, die Söhne der Enakiter, die du kennst und von denen du Folgendes gehört hast. Wer kann vor den Söhnen Enak bestehen? Die ganze Zeit, da wollt ihr reingehen, vor denen besteht niemand. Jede andere Nation, die diese Enakiter besiegen wollte, hat sich an ihnen die Zähne ausgebissen. Die waren ausgebildet, die waren militärisch gut drauf, die waren wirklich straight. Wenn jemand sie hätte einnehmen können, und Gott bezeugt es hier, dann wären es andere Völker gewesen. Aber Gott sagt, du bist schwächer als sie, du bist kleiner als sie, du hast nicht diese Kraft und diese Macht, wie diese Völker hatten. Und jetzt steht da, wer kann, das habt ihr doch gehört, sagt Gott, wer kann vor den Söhnen Enak bestehen? Und dann sagt Gott in Vers 3, so erkenne denn heute, Israel, dass der Herr, dein Gott, es ist, der vor dir hinübergeht als ein verzehrendes Feuer. Ich gehe voran. Gott hat nicht gesagt, geht durch den Jordan. Gott sagt, ich gehe jetzt durch, marschiere durch den Jordan. Als der Jordan sich teilte, er teilte sich nicht, weil die Priester den Fuß ins Wasser gesetzt haben. Geh, setz doch dein Wasser irgendwo in Dambach oder Mümmling oder sonst irgendwo. Geh, stell deine Füße rein, sagst und teile dich. Ja, das plätschert munter um deine Füße herum. Aber weißt du, mit diesen Füßen der Priester, da stellte Gott seinen Fuß in den Fluss. Da stellte Gott seinen Fuß dort hinein. Und dann ging Gott durch. Und dann marschierten sie alle mit. Dann teilte sich das. Glaube mir, Gott hat das Meer geteilt. Geh doch mal an den Rhein hier, vielleicht die schöne Gegend am Altrhein, der Ausläufer da. Geh doch da mal hin und dann geh mal, was weiß ich, na, geh nicht hin, nachher bist du weggeschwemmt, sagt der Herbert hat mich zum Ersäufen hingeschickt. Nein, nein. Also, aber wenn du da hingehst, eine schöne Gegend, aber wenn du deinen Fuß hinstellst und sagst, Rhein, hör auf zu fließen, ich will jetzt trockenen Fußes durchgehen, dann wird nichts passieren. Aber wenn Gott seinen Fuß reinstellt, dann geht es durch. Und das sagt er hier, so erkenne doch heute, dass der Herr dein Gottes ist, der vor dir hinübergeht, also über diesen Jordan, als ein verzehrendes Feuer. Er selbst wird sie vernichten und er selbst wird sie vor dir demütigen, hat er den Eltern auch schon versprochen. Nur die Eltern haben ihm nicht geglaubt. Und du wirst sie vertreiben und sie schnell umkommen lassen, so wie der Herr zu dir geredet hat. Beachte, Gott geht in den Krieg und Gott sagt, ich gehe vor euch als ein verzehrendes Feuer. Ich gehe als der vor, der die Feinde vertreibt. Ich bin der, der sie vernichten und demütigen wird. Und weißt du, Gott hat auch für die Endzeit versprochen. Und das ist doch Zukunftsmusik. Egal wie Israel und Jerusalem bedrängt wird. Aber es kommt der Tag, da wird Israel eine besondere Erfahrung machen, die es bisher so nicht gegeben hat. So, wenn wir auch denken an den Apostel Paulus. Der Apostel Paulus sagt, wir waren in mancher Bedrängnis. Lies doch mal seine Briefe darauf hin, was alles in seinem Leben er an Bedrängnis und Not und Schwierigkeiten hatte. In einem der Briefe schreibt er, dass er und sein Team, wir waren am Ende. Wir hatten keinen Ausweg mehr. Wir haben mit dem Leben abgeschlossen. Das heißt, die Brüder haben sich wahrscheinlich, oder wer auch immer dort in der Gesellschaft war, in diesem Team war, sie haben sich zusammengestellt und haben gesagt, Halleluja, Herr, gleich sind wir bei dir. Aber wenn dein Wille geschehe, du bist der, der rettet. Und Paulus sagt, wir hatten abgeschlossen. Wir sahen uns für tot, von dieser Erde weggenommen. Und dann sagt er, und dann riss uns der Herr. Da steht wirklich, er riss uns da heraus. Paulus schreibt jetzt nicht, auf welche Art und Weise er es tat. Aber Paulus sagt, er riss uns heraus und wir waren wieder frei. Verstehst du? Wenn es für uns keinen Weg mehr gibt, keine Möglichkeit mehr gibt, für Gott gibt es einen Weg. Hallo? Gott hat immer Wege. Gott hat immer Wege. Gott hat immer Wege. Vergiss das nicht. So, das, was du selber machen kannst, da brauchst du ja in der Regel oft nicht Gott. Aber schau mal diese Hürden, die manchmal im Leben sind. Aber ihr habt nicht, weil ihr es nicht begehrt, weil ihr nicht kommt und bittet, sagt Jakobus. Aber das Wort ist, weil ihr es nicht wirklich wünscht, weil ihr es nicht wirklich begehrt. Wir lassen es mal auf uns zukommen. Das ist kein Herr, da siehst du, ich habe diese Notsituation. Ich vertraue dir, dass du es machst. Amen. Okay, was haben wir noch zu tun? Nein, er sagt, begehre es. Wünsche ein Eingreifen Gottes. Wünschst du wirklich für deine Situation ein Eingreifen Gottes? Oder wollen wir uns manches Mal selbst bemitleiden? Wollen wir uns vielleicht in Anklage verstecken? Es gibt viele Möglichkeiten, wo wir sagen, ja, machen wir unseren Rückzieher und wir haben kein Vertrauen in Gott. Aber Paulus sagt, er holte uns raus aus diesem Feuer. Und auch für das Ende, für Israel, für Jerusalem. Lies mal Zacharia Kapitel 2, ich lese nur Vers 9, aber lies mal die Verse davor und vielleicht ein bisschen danach. Da spricht er darüber, was mal kommen wird. Und aus Zacharia 2, Vers 9 spricht Gott über die Zukunft Jerusalems Folgendes. Ich selbst werde ihm, also Jerusalem, ringsherum eine feurige Mauer sein, spricht der Herr, und ich werde zur Herrlichkeit in seiner Mitte sein. Hey, weißt du, ich würde das gerne mit anschauen. Wenn Israel so bedrängt wird, wenn Jerusalem bedrängt wird und auf einmal kommt Gott und erscheint nicht als Person, nicht mit irgendwie einem Donnerstab, sondern er geht ganz einfach und auf einmal ist um Jerusalem ringsherum ein ganzer Ring, eine Mauer aus Flammen. Das ist unser Gott. Er hat gesagt zu Israel, zu Jerusalem, das werde ich dann mit euch machen. In dieser Zeit, ich werde eine feurige Mauer um uns sein. Und weißt du, was mich freut, wenn ich all das lese, auch aus dem Alten Testament? Paulus sagt, das ist auch für uns geschrieben. Er sagt, das ist für euch geschrieben. Er sagt, das, wo Israel gegen Gott gesündigt hat und die Folgen der Sünde erlebte, ihr werdet genauso dann die Folgen der Sünde erleben, wenn ihr euch vom Herrn abwendet. Aber sagt Paulus, schreibt Paulus dann, das habe ich euch zur Warnung, zur Mahnung geschrieben. Und dann sagt er aber, wenn ihr euch zu dem Herrn stellt und die Verheißungen, die Israel, die alttestamentliche Gemeinde erlebt hat, Paulus sagt, ihr werdet das genauso erleben. Es ist für uns als Vorbild oder als Muster oder als Bild geschrieben. Rechnet damit, dass Gott dasselbe in eurem Leben tun wird. Und Paulus sagt, er wird es tun. Er wird es tun. Rechne damit. Rechne, wir singen doch manchmal, rechne mit Gott hier und jetzt. Also wir singen manchmal so tolle Songs, aber wir rechnen dann trotzdem nicht damit. Ne? Also viele sollten rechnen mit Gott, aber dann hinten vielleicht wie den Blitzableiter, die Finger nach hinten. Ja, ich rechne schon nicht damit. Aber singen will ich es ja mal, sonst stehe ich ja doof da. Alle singen das fröhlich und ich singe es nicht. Gut. Naja, jetzt kannst du ja hinter der Maske dich verstecken, dann weiß man nicht, ob du es gesungen hast. Okay. Also, wie auch immer. Ich werde eine feurige Mauer um uns sein. Und ich liebe es. Wenn wir schauen, auch in der Gemeinde in Israel, die mitfolgte, es war ja auch Jesus da, der Fels, der mitfolgte, aus dem das Wasser kam, sagt der Apostel Paulus, das war Christus. Christus war der Fels, der sie begleitete auf dieser Wüstenwanderung. Also Gott ist nicht nur ein Schönwettergott, er ist auch da, wo die Hitze ist. Er ist da, wo es vielleicht nichts mehr zu trinken gibt und nichts mehr zu essen gibt. Wo du sagst, boah, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Gott sagt, ich bin da und ich gehe dir voran und ich öffne dir Wege und Türe und Möglichkeiten, von denen du bisher nichts gesehen hast. Jeremia 33, Vers 3. Rufe mich an, ich werde dir antworten und ich werde dir Dinge kundtun, die du bisher noch nie erlebt hast. Lies es nach, Jeremia 33, 3. Solltest du auswendig lernen, hilft in der Not. Ich würde euch gerne mal eine Geschichte aus unserer Zeit vorlesen. Gott ist auch heute ein Gott, der sich im Feuer offenbart. Ich kenne manche Geschichten oder habe in der Vergangenheit manche Geschichten auch gelesen, manche auch wieder vergessen. Aber diese Geschichte kam diese Woche rein im Newsletter von dem Evangelisten Chris Franz, Cita Life Ministries. Ihr wisst, da, wo wir mal für die Schuhe gespendet haben und so weiter auch. Und der Newsletter kam die Woche und ich las da in diesem Bericht, las ich folgenden Bericht. Es ist ein Bericht, den er gebracht hat von Dr. Bill Klemmer, der die Ebola-Antwort für Lutheran World Relief Immer World Healed leitet. Also für die Antwort auf die Ebola-Epidemie und er leitet dieses weltweite lutherische World Relief und Immer World Healed. Und dieser Dr. Klemmer, er hat folgenden Bericht weitergegeben. Das war in Afrika, er war ja da in Afrika und er schreibt Folgendes. Tutsi-Soldaten hatten die Tür eines jungen Pastorenhauses aufgebrochen. Wir hören ständig sowas, dass da immer wieder was passiert. Tutsi-Soldaten hatten die Tür eines jungen Pastorenhauses aufgebrochen und waren bereit, ihn und seine ganze Familie mit Maschinengewehren genau dort zu erschießen, wo sie saßen. Sie wollten die Zivilbevölkerung in diesem Hutu-Dorf massakrieren. Warte, der junge Mann flehte. Würdest du meiner Familie und mir nicht einen Moment erlauben zu beten, bevor wir sterben? Also der junge Pastor mit seiner Familie. Würdest du uns nicht erlauben, dass wir beten? Ich kann mir fast vorstellen, wie diese Soldaten höhnisch waren, als sie diese Familie, ein afrikanisches Paar und ihre kleinen Kinder nüchtern, Arm in Arm, in einem Kreis auf dem Boden knien und zu Gott um Gnade beten sahen. Hey, wir sagten doch, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir wollen noch ein Gebet sprechen. Das Bemerkenswerte ist, nach dem Gebet stand die Familie langsam auf und sah, dass die Soldaten verschwunden waren. Sie verließen nicht nur das Haus, sondern auch ihr Dorf. Erst einige Monate später fanden sie heraus, was passiert war. Bei einem Kirchentreffen in einer anderen Stadt, in der sich Christen von beiden Seiten versammelt hatten, um zu beten, erzählte dieser junge Pastor seine Geschichte und die scheinbar wundersame Art und Weise, wie die Soldaten einfach aus seinem Haus und seinem Dorf verschwunden waren. Hatten wir überhaupt mal die Säule? Genau, die hatten wir, ne? Dass der andere noch nicht waren. Wissen Sie, sagte der Soldat, wie sie einfach verschwunden waren, sorry. Und dann kommt, ich denke, ich kann es erklären, kam eine leise Stimme aus dem hinteren Teil des Kirchenraumes oder des Gebetsraumes, gesprochen von einem der Tutsi-Soldaten, die an diesem schicksalhaften Tag dort gewesen waren. Wissen Sie, sagte der Soldat, ich war dort, als wir in ihr Haus einbrachen. Ich war einer von diesen Männern, der ihre Kinder in meinem Gewehrsrevier aufgereiht hatte, als sie knieten und beteten. Plötzlich war da eine Feuerwand, so groß und wild, wir konnten nicht einmal über die Flammen hinaussehen. Aufgrund der starken Hitze und des Feuers wussten wir, dass das Haus niederbrennen würde, also flohen wir, starke Hitze. Als wir nach draußen kamen, sahen wir doch, dass dieses Feuer ihr Haus nicht verzehrte und auch nicht zerstörte. Wir flohen aus Angst aus dem Dorf. Später wurde mir klar, dass dies nicht die Art von Feuer war, mit der wir vertraut sind, sondern ein von Gott gesendetes Feuer. Wenn dein Gott so reagiert, dann möchte ich diesen Gott auch kennenlernen. Ich bin müde von den Kämpfen und dem Töten. Deshalb bin ich heute Abend hierher gekommen. Das Gebet ist und bleibt die einzige Antwort auf die Tragödien und Krisen in unserem Leben, so Dr. Bill Clemmer. Psalm 3, Vers 3 sagt dazu, aber du, Herr, nimmst mich in Schutz. Du stellst meine Ehre wieder her und verhilfst mir zu meinem Recht. Das ist unser Gott. Er ist heute noch ein verzehrendes Feuer. So wie er in Israel gegen die Feinde vorzog, so ist er heute da. Das Interessante ist ja, dass diese Familie, die dort betete, ja von dem gar nichts mitbekommen hat. Du musst dir vorstellen, sie beten, sie stehen auf, sie denken, jetzt werden wir erschossen. Die anderen, die Feinde erleben Hitze und Feuer und sagen, nichts wie raus, sonst verbrennen wir. Du siehst, manches Mal geschehen Dinge um dich herum, wo Gott gegen den Feind agiert, du bekommst es nicht mal mit. Und das, da haben wir doch dieses alte Lied, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über mir seine Flügel bereitet, seine Hände mit im Spiel gehabt. Hey, Gott ist doch heute noch der Gott, der ein verzehrendes Feuer ist. Das ist nicht einfach Hebräer 12, 24, ein Bibelvers, den wir mal auswendig lernen. Er ist wirklich ein verzehrendes Feuer. Und er geht wirklich noch, wenn wir beten, wenn wir es begehren, geht er wirklich noch immer gegen die Feinde vor. Er ist immer noch unser Schutz und wir kriegen es manchmal nicht mal mit, was er getan hat. Aber ich fand die Geschichte sehr, sehr passend und ermutigend. So, du musst wissen, da sind wir auch wieder bei dem Paulus. Paulus sagt, egal was geschieht, egal, wir haben gesagt, es gibt keinen Ausweg, aber Gott riss uns heraus auf übernatürliche Weise. Ich muss ja sagen, mich stört ein bisschen, dass Paulus nicht geschrieben hat, wie das geschehen ist. Ich hätte gern gewusst, wie es da passiert ist. Aber er hat es nicht geschrieben, das werde ich ihm im Himmel mal fragen. Paulus, wie ist es denn da passiert, dass du da rausgekommen bist? Also ich will dann sowas immer wissen. Ich bin nicht neugierig, ich bin nur wissbegierig. Ne? Das ist klar. Zusammenfassung meiner heutigen Ausführungen. Ich möchte, dass sie dir ein Segen sind. Ich möchte, dass sie in dir Vertrauen bewirken. Ich möchte, dass in dir ein Aufstehen geschieht und uns ein Aufstehen geschieht, diesem Gott, der ein verzehrendes Feuer ist, zu vertrauen. Er ist nicht nur der Daddy, bei dem wir auf dem Schoß sitzen. Ja, diese Zeit haben wir auch gebraucht. Oh, dann haben Leute Monate und Jahre nur bei Daddy auf dem Schoß gesessen. Ja, aber dieser Daddy ist auch ein feuriges Feuer. Er ist ein verzehrendes Feuer. Er ist ein Feuergott. Unser Gott ist ein Feuergott. Zusammenfassung heutiger Ausführungen. Erstens, Gott ist auch heute in der neutestamentlichen Gemeinde und für die neutestamentliche Gemeinde, das heißt für uns, für mich und dich, ist er ein verzehrendes Feuer. Wo immer wir ihn brauchen werden, als der, der kriegerisch eingreift, auch in unsere Situation rettend eingreift, glaube mir, wenn du ihn darum bittest, es wird geschehen. Ich glaube, dass viele Leute, und ich will ja nichts behaupten, wie ich mich verhalten werde, wenn gewisse Situationen kommen, oder du, wir brauchen jetzt gar nicht groß aufschneiden. Aber ich hoffe, dass wir, wenn wir in Notsituationen kommen, doch so gescheit sind, dass wir vielleicht doch mal unsere Knie beugen und sagen, Gott, es ist hoffnungslos, würdest du mich bitte retten? So wie dieses afrikanische Ehepaar. Und dann passiert das Übernatürliche. Sie haben, weil sie es begehrt haben. Sie haben, weil sie gebeten haben. Es ist so wichtig, dass wir zu Gott kommen. Zweitens, bei der Geistestaufe, Feuertaufe, lagert sich Gott mit seiner Gegenwart auf uns. Er nimmt Wohnung bei uns. Er ist bei uns zu Hause. Drittens, für die, die zu ihm gehören, ist er ein schützendes Feuer. Für dieses Ehepaar, zum Beispiel dieses afrikanische, war er ein schützendes Feuer. Sie haben es ja nicht mal gesehen. Aber ständig anwesend, auch wenn du das Feuer nicht siehst. Du musst wissen, der Gott, den du nicht siehst, ist ständig anwesend. Und wenn es sein muss, dann spuckt er Feuer. Dann lässt er Feuer erscheinen und als Schutzmauer für uns. Viertens, für die Feinde ist er ein verzehrendes, vernichtendes Feuer. Selbst wenn du das Feuer nicht siehst, so wird es oft von den Feinden gesehen und sie fliehen, wie wir es auch in dieser Geschichte gehabt haben. Fünftens, fürchte den Herrn, folge ihm in Treue. 99% ist nicht ganz, oder? Gott sagte zu Abraham, der Abraham hat ja da mit der Hagar das Kind gezeugt. Und natürlich hat seine Frau ihm dazu geraten, Gottes Verheißungen nachzuhelfen. Hat natürlich bis heute, hat diese ganze Region dadurch Unfrieden und Kriege. So. Und nachdem Abraham mit Hagar zusammen war, hat Gott 13 Jahre geschwiegen. 13 Jahre hat er sich nicht mehr bei Abraham gemeldet. 13 Jahre absolute Funkstelle. Und dann sehen wir in Mose, und dann erschien Gott, das war jetzt die Zeit, als Abraham jetzt seinen Sohn bekommen sollte, als Sarah schwanger werden sollte, da erschien Gott und Gott sagt zu ihm, Abraham, ich will dir etwas Wichtiges mit auf deinem Weg geben. Wandle vor mir und sei vollkommen, so steht es bei uns. Das Hebräische sagt, wandle vor mir und sei ein Ganzer. Wandle vor mir und sei ganz. Mach doch mal ganze Sache mit mir. Wir wissen, der Abraham hat auch manches gemauschelt und hin und her. Da hat er wieder gelogen. Das ist nicht meine Frau, das ist meine Schwester, weil er Schiss hatte und all diese Dinge. Und wir wollen nicht sagen, dieser Abraham, wie konnte der nur? Ich will sehen, wie du in der Situation sein würdest oder ich. So, aber wir setzen unser Vertrauen in Gott. Und es ist so wichtig, wandle vor mir und sei ein Ganzer. Unser früherer Präses, Altpräses Reinhold Ulonska hat mal eine Predigt gehalten. Ich werde sie nie vergessen. Das ist jetzt schon Jahrzehnte her. Aber dieser eine Satz, der blieb hängen. Und ich habe das für mich bezogen. Ich habe meinen Namen eingesetzt. Herbert, 99% ist kein Ganzer. 100% ist ein Ganzer. Gott sagt, sei 100% mit mir. Nicht ein bisschen. Es ist ja auch so, überleg doch mal, jemand bietet dir eine Flasche wunderbares Mineralwasser an, sagt du 99% Wasser, 1% Gülle. Würdest du das haben wollen? Würdest du sagen, nein, danke. Ja, aber wir wollen Gott manchmal immer so ein bisschen mit Gülle reservieren. Wir sollten das nicht tun. Wandle vor mir und sein Ganzer. Also fünftens, fürchte den Herrn, folge ihm in Treue und genieße seine Gegenwart. Er ist auch ein eifersüchtiger Gott. Er will dich mit niemand teilen. Hey, glaubst du, ich will Marita mit jemand teilen? Wenn jemand herkommt, ach, sagt Herbert, das ist eine tolle Frau. Und Marita sagt, ach, Schatzi, der ist auch so nett, der ist so wie du. Und dann sage ich, ach ja, Schatz, also wenn das dir gut tut, ne, dann würde ich sagen, hey Marita, also bitte, ja, so. Also versteh mal, das sind so diese Dinge. Wir wollen auch nicht teilen. Ich will dich ganz für mich. Ja, überleg mal, du suchst ja den Mann oder die Frau fürs Leben und er sagt, du bist mir die wichtigste Frau, aber ich habe noch eine zweite, die ist mir nicht ganz so wichtig, aber die nehme ich auch noch mit auf die Reise. Dann würdest du sagen, nein, danke, dich heirate ich nicht, oder? Also du willst immer, wenn du jemand haben willst, ganz haben. Und Gott sagt, ich will dich auch ganz haben. Ich will dich nicht teilen mit jemand anders. Ich will allein dein Gott sein. Und das war, was 5. Mose 4, 24 auch im ersten Vers war. Der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer und er ist ein eifersüchtiger Gott. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Ich teile dich mit niemandem. Ich will dich ganz haben. Ich will, dass du ganz zu mir gehörst. Manchmal hören wir im Christentum so, ja, man muss als Christ doch mal 5 Grade sein lassen. Nein, da bist du schon sehr viel Prozent total daneben. 5 Grade von 10 Fingern, da bist du schon halb daneben. Also das geht nicht. Gott sagt, lebe mit mir und sei ein Ganzer. Mach ganze Sache mit mir. Und nochmal zum Schluss. Er ist ein verzehrendes Feuer. Für uns, die wir ihm vertrauen, mit ihm gehen, ist es ein schützendes Feuer. Für die Feinde ist es ein Feuer, das in die Flucht schlägt. Und wenn sie sich nicht in die Flucht schlagen lassen, ein vernichtendes Feuer, ein verzehrendes Feuer. Aber für uns ist es ein schützendes Feuer. Ich wünsche dir, dass du den Herrn ständig erlebst als das schützende Feuer in deinem Leben. Aber diese schützende Gegenwart in seinem Leben. Aber dass auch du sagst, Herr, ich will ständig, jeden Tag, jede Sekunde meines Lebens ein Träger deiner Gegenwart sein. Das ist so wichtig. Das war, was ich mit euch teilen wollte. Sag Gott, und ich will dein Feuer. Und weißt du, was auch wichtig ist? Vielleicht mache ich eine Fortsetzung daraus, was Feuer bei uns noch bewirken könnte. Ich bin noch nicht ganz sicher, aber da kam mir gleich so viele andere Gedanken. Da habe ich gesagt, wenn ich jetzt gleich das auch noch mit reinpacke, dann kommen wir heute hier wieder nicht weg. So, also mach mal selbst auch ein bisschen Studium in der Bibel über Gott, der ein verzehrendes Feuer ist. Aber eins ist klar, er ist Feuer und das bedeutet, er ist gegenwärtig. Unser Gott ist als feuriger, als verzehrendes Feuer da, als guter Hirte, als Arzt, als unser Erlöser, als unser Vater, was immer du brauchst, er ist gegenwärtig. Aber er ist auch der Feuergott und das ist gut, wenn Krieg ist. Und wenn er sich vor den Feinden aufstellt, wie in diesem Haus, bei diesen Leuten, und dann hauten sie ab. Als sie über den Jordan gingen, da haben sie das Land eingenommen. Interessant ist, niemand hat Feuer gesehen. Weder die Feinde, noch er, noch die Israeliten. Aber Gott sagt, weil es ja auch geistliche Kämpfe sind, ich gehe mit euch über den Jordan als feuriges Feuer. Ich als verzehrendes Feuer. Ich gehe als Feuer mit euch voran. So, manchmal sehen wir es nicht. Dann wirkt Gott im Verborgenen als der das verzehrende Feuer ist. Du kannst ihm einfach rundum vertrauen. 24 Stunden. Vertrau ihm einfach. Er ist immer da. Amen. Gott segne euch. Gute Woche, auch ihr, die im Internet seid. Eine gute Woche wünsche ich euch. Und lasst zu, dass die Gegenwart Gottes auf deinem Leben lagert. Dass Gott sein Feuer auf dich legen kann. Und du wirst merken, welche eine Veränderung da in deinem Leben geschehen wird. Noch ein Hinweis, am Schluss dieser Predigt gibt es noch einmal eine kurze Einblendung für die Kontaktdaten, auch die Kontodaten, so dass du da deine Kollekte überweisen kannst oder deine Zehnten und deine Spenden. Es ist gut, wenn wir gemeinsam auch die finanziellen Kosten tragen, weil das läuft ja alles weiter. Danke, dass ihr mithelft. Danke, dass wir zusammenstehen. Wir sind Familie und das ist gut so. Gott segne euch.